Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, für die, die vielleicht vorhin in Losung nachgucken, vorgeschlagener Predigttext oder so, ich nehme heute den Predigttext vom nächsten Sonntag und nächsten Sonntag den von heute, weil heute kommt im Predigttext was vor von einer Frau, die Kinder kriegt, passt zu heute, und nächsten Sonntag kommt was vor über die Gemeindeleitung, passt zur Einführung eines neuen Presbyters und Verabschiedung, darum also dieser Tausch. Heute also Johannes 16, 16 bis 23a. Da lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater? Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen. Denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Amen. Wie habe ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich's noch? Ein dunkles, unverwundenes, grausames Etwas, das ein schön verbandenes noch einmal zeigt und hinhalt und zerreißt. Das sind Worte des Dichters Rainer Maria Rilke. Sie drücken aus, wie schwer es ist, Abschied zu nehmen. Und wer schon mal so einen Abschied gehabt hat, von jemandem lange sich zu trennen, der weiß, das ist ganz, ganz schwer. Und so war es auch bei Jesus und seinen Jüngern. Jesus wusste, er wird gekreuzigt. Und die Jünger würden ihn dann nicht mehr sehen. Und darum nimmt er auch Abschied von ihnen. Wir lesen das hier im Johannesevangelium in den sogenannten Abschiedsreden. Die Abschiedsreden umfassen Kapitel 13 bis 17 des Johannesevangeliums. Und Kapitel 17 ist ein Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet. Und 13 bis 16, da redet er mit ihnen. Diese Abschiedsreden finden wir nur im Johannesevangelium, also nicht bei Markus, nicht bei Matthäus, nicht bei Lukas. Und das kann man auch gut erklären. Der Johannes war einer, der gehörte zum ganz engen Jüngerkreis. Jesus hatte ja 12 Jünger, und 3 von den 12 waren nochmal ganz besonders eng mit ihm. Die zum Beispiel, nicht, manche kennen die Geschichte, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war, wo er besondere Erscheinungen hatte, und da waren nur diese 3 Jünger dabei, die anderen nicht. Also Johannes konzentriert sich sehr auf das, was so im internen Kreis der Jünger passiert ist. Und darum ergänzt er das, was die anderen Evangelien noch nicht geschrieben haben. Das Johannesevangelium ist ja erst später entstanden, und so diese Ergänzung. Und darum können wir das gut erklären und müssen nicht sagen, wie manche: Ja, das ist ja nur Theologie des Johannes, war ja gar nicht von Jesus. Nein, wir gehen davon aus, auch das hat Jesus zu seinen Jüngern so gesagt. Unser Text stammt aus dem Schluss der Abschiedsreden, bevor Jesus dann, wie gesagt, Kapitel 17 betet. Also, es wird ernst mit dem Abschied. Und Jesus sagt ja auch am Schluss unseres Textes, die Jünger werden Traurigkeit haben. Aber er spricht dann auch davon, dass aus der Traurigkeit Freude werden soll. Ja, der Abschied ist traurig, aber es wird wieder Freude kommen. Und da fragt man sich: Ja, wie funktioniert das? Wie kann aus Traurigkeit Freude werden? Und das soll das Thema sein heute Morgen, wie aus Traurigkeit Freude werden kann. Heute 2 Gedanken dazu aus unserem Text. Das erste: Rechne damit, dass traurige Zeiten kommen. Rechne damit. Jesus redet nicht drumherum. Er sagt eindeutig: Auch ihr habt nun Traurigkeit, ihr werdet weinen und klagen. Das wollen wir manchmal nicht wahrhaben, dass Traurigkeit, Weinen, Klagen zum Leben dazugehört. Manchmal träumen wir so von einem Leben, ja, wenn das ist, ja, dann ist das Leben richtig schön, dann gibt's keine Sorgen mehr, dann gibt's keine Probleme mehr. Mehrfach schon haben mir Leute gesagt, ja, wir haben uns so auf die schöne Zeit gefreut im Ruhestand, endlich mal Zeit, Ausflüge zu machen, Zeit in Urlaub zu fahren, Zeit uns am Leben zu freuen, und jetzt ist die Rente da, aber da ist die Krankheit. Oder noch schlimmer, manchmal ist einer der Ehepartner verstorben. Da hat man sich so gefreut und wird so enttäuscht. Bei Kindern gibt es auch manchmal so einen Effekt. Wer kleine Kinder hat, der denkt manchmal, ach, so ein Stress, Windeln wechseln, durchwachte Nächte, und wenn man weggehen will, braucht man immer Babysitter. Wenn die Kinder doch mal älter würden und selbstständiger, dass man es auch mal alleine lassen kann. Naja, und dann werden die Kinder älter, gibt es neue Probleme und man denkt, ach, was war das schön, als die Kinder noch klein waren. Als unsere Kinder klein waren, da waren wir in der ersten Gemeinde, war meine Frau in einem Frauenkreis, und da waren etliche Frauen dabei, die schon so ein bisschen älter waren als wir damals. Die hatten also Kinder im Teenageralter und sagten zu meiner Frau, genieß deine Kinder, solange sie noch klein sind. Und die Teenager, nicht, ihr Konfis, ihr denkt vielleicht manchmal umgekehrt, oh Mann, ganz schön schwer mit meinen Eltern, nicht? Also alle haben es in dieser Lebensphase nicht leicht. Also wir merken, es nützt nichts, wenn wir nur so von schönen Zeiten in der Zukunft träumen. Solche Träume erweisen sich oft als Seifenblasen. Die zerplatzen. Und dann ist die Enttäuschung umso größer. Je größer der Traum war, desto größer die Enttäuschung. Jesus verspricht seinen Jüngern keine unrealistischen Träume. Er verspricht ihnen nicht das Blaue vom Himmel. Nein, er sagt ihnen ganz klar und eindeutig, es kommen schwere Zeiten auf euch zu. Nicht, weil er irgendwie negativ ist und alles schlecht machen will im Leben, nicht, das ist ja auch nicht gut, aber er will sie bewahren vor solchen falschen Hoffnungen, solchen Seifenblasenträumen und eben dann auch vor der Enttäuschung, die dann kommt. Und wir sehen an dem, was Jesus hier sagt, das stimmt eben nicht, wenn es manchmal heißt, manchmal auch von Kanzeln heißt, also wenn du Christ bist, hast du keine Probleme mehr, dann läuft alles glatt im Leben, dann ist ja alles gut. Nein, auch Christen werden krank, auch Christen haben manchmal Stress miteinander, auch Christen haben stressige Zeiten, wenn Kinder klein sind. Und Christen haben manchmal sogar zusätzliche Probleme noch. Dass dann andere vielleicht sagen, was, du willst Christ sein, nicht nur mit deinem frommen Gerede, lass mich in Ruhe damit. Jesus hat seinen Jüngern ganz offen gesagt. Und das ist schon eine erste Hilfe gegen die Traurigkeit, dass man nüchtern damit rechnet, ja, es kommen solche Zeiten. Nochmal, nicht um zu resignieren, um alles schlecht zu machen, nein, aber um eben nicht falsche Illusionen zu haben. Und wenn ich schon mit Schwierigkeiten rechne, kann ich mich darauf einstellen, kann ich mich vorbereiten und kann vielleicht nüchtern sagen, okay, das ist so im Leben. Und dann ist es schon leichter, wenn es dann wirklich schwer wird. Jesus vergleicht hier die Traurigkeit mit den Schmerzen bei einer Geburt. Ihr lieben Mütter von unseren Täuflingen, ihr habt es erlebt und ich vermute, es war schmerzhaft, oder? Ja, nicken. Geburtsschmerzen sind ein passendes Beispiel. Und wie ist das bei den Geburtsschmerzen? Auch da stellt eine Frau sich ja vorher darauf ein. Da werden Geburtsvorbereitungskurse angeboten, indem man das richtige Atmen dann trainiert. Ich kann mich noch erinnern, bei der Geburt unseres ersten Kindes stand ich daneben und habe dann auch mit meiner Frau hecheln geübt. Es ist also gut, wenn man das vorher so sich darauf einstellt. Und so ist es auch in den traurigen Zeiten im Leben. Jesus macht mit uns sozusagen heute Morgen eine Art Geburtsvorbereitungskurs oder man könnte sagen Traurigkeitsvorbereitungskurs. Dass er uns darauf vorbereitet, ja, es wird manches schwer werden. Das macht die schweren Dinge nicht gleich leicht, klar. Aber es ist doch leichter, etwas anzunehmen und durchzustehen, wenn ich nicht völlig davon überrascht werde. Und dann kann man sich auch irgendwann wieder freuen. Ich bin sicher, ihr freut euch jetzt über eure Kinder. Und so können wir uns auch mit Jesus irgendwann wieder freuen. Und wir dürfen auch weinen und klagen. Jesus sagt es hier ausdrücklich, Vers 20. Ihr werdet weinen und klagen. Manchmal meinen Christen, ich muss ja immer stark sein. Und ich muss ja immer irgendwie fröhlich sein. Traurige Gedanken am besten runterschlucken. Schon gar nicht darüber reden. Ist ja ein schlechtes Zeugnis, wenn ich mal traurig bin. Das Problem, wenn wir Traurigkeit nur runterschlucken oder verdrängen, ist sie ja nicht weg. Dann macht sie innerlich hart. Und manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Menschen, auch Christen, da spürt man so eine Härte. Das sieht man schon so im Gesicht, so zerkniffen irgendwie. So. Und da ist es gut, besser, auch traurige Dinge, Traurigkeit rauszulassen. Zum Beispiel zu weinen. Ich höre das immer wieder von Trauernden, dass sie sagen, ja, es ist schrecklich und schmerzlich und traurig, aber wenn ich geweint habe, geht es mir ein bisschen besser. Natürlich ist es auch gut, Traurigkeit nicht zu kultivieren, sich da reinzusteigern, immer nur zu gucken auf das, was negativ ist. Aber wenn wirklich Schlimmes passiert, ist es gut, das auch anzunehmen und zum Beispiel zu weinen. Jesus erwähnt dann noch hier, dass die Welt sich freuen wird. Also er sieht und sagt den Jüngern voraus, das wird bei euch anders sein als in der Welt, als bei den Leuten, die ohne Jesus leben. Er hat also hier die Traurigkeit besonders von Christen vor Augen. Und in der Situation der Abschiedsreden ist das natürlich die Traurigkeit, dass Jesus nicht mehr sichtbar sein wird. Und im weiteren Sinne die Traurigkeit, dass die, die mit Jesus leben, eben noch nicht ganz bei ihm sind, die wir heute ja auch haben. Wir würden es vielleicht wünschen, wäre doch schön, noch schon in Gottes neue Welt zu sein, ohne Schmerz, ohne Leid. Aber wir müssen noch warten. Wir sind eben noch in dieser Welt. Und wir merken zunehmend, wir werden in dieser Welt, wenn wir mit Jesus leben, Fremde sein. Und ich habe den Eindruck, das wird uns auch in Deutschland mehr und mehr bewusst. Die Gesellschaft entfernt sich immer mehr von dem, was in der Bibel steht. Und selbst die, die nur offiziell zu einer Kirche gehören, sind inzwischen in Deutschland in der Minderheit. Früher musste man sich rechtfertigen, wenn man nicht in der Kirche war. Heute muss man sich manchmal rechtfertigen, wenn man in der Kirche ist. Ach, du bist noch in der Kirche, wird dann vielleicht gefragt. Wieso das denn? Und erst recht schwierig wird's, wenn einer ganze Sache macht mit Jesus und sein Wort ernst nimmt. Dann steht man an vielen Stellen schon am Rand. So können wir ein bisschen verstehen, wie es damals für die Jünger war. Sie waren traurig, die Welt freut sich. Und es kann noch schwieriger werden. In vielen Ländern werden Christen verfolgt. Kann auch bei uns wiederkommen. Ist biblisch gesehen der Normalfall. Und auch das sollte uns nicht überraschen. Stellen wir uns also darauf ein, ja, es wird schwierige Zeiten geben. Ein zweites. Rechne damit, dass Jesus bei dir ist. Ich will euch wiedersehen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Viele, die das so lesen, denken, ja, damit ist gemeint, wenn Jesus noch einmal wiederkommt. Und das sagt er ja auch, dass Jesus noch mal kommt und alle ihn sehen werden und alle seine Leute zu sich ziehen wird. Aber hier meint Jesus, dass er sich nach der Auferstehung seinen Jüngern noch mal zeigen wird. Das sehen wir daran, dass er hier von einer kleinen Weile spricht in Vers 16, bis sie ihn wiedersehen werden. Und so ist es auch gekommen. Tatsächlich, einige Tage danach ist er ihnen erschienen, mehrfach erschienen. Sie konnten ihn sehen, so wie Jesus vorhergesagt hat. Und sie haben sich auch tatsächlich gefreut. Johannes 20, ein paar Kapitel weiter steht, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Also, was Jesus hier vorhergesagt hat, ist genauso gekommen. Nun fragt einer, wie ist das bei uns? Können wir Jesus auch sehen? In den Versen vor unserem Predigtext spricht Jesus vom Heiligen Geist. Und wenn Jesus vom Heiligen Geist spricht, dann meint er nicht nur so die Zeit am Ende der Welt, sondern dass er eben schon jetzt immer jeden Tag bei uns ist durch den Heiligen Geist. Und dass er eben schon jetzt Freude schenken will. Freude schenken mitten in aller Traurigkeit. Es stimmt also nicht, Wenn man manchmal sagt, ja, als Christ musst du sehen, die Welt ist ein Jammertal, alles nur schrecklich. Und irgendwann hast du da mal das ewige Leben, aber jetzt ist alles nur schlecht. Das hat man ja der Kirche oft vorgeworfen. Ihr betreibt ja nur Jenseitsvertröstung. Natürlich ist es schön, seine Hoffnung zu haben, dass am Ende alles gut wird. Dann wird es allen Christen so gehen, wie der Frau, die ein Kind geboren hat. Und wie dann Jesus hier sagt, dann sind alle Schmerzen vergessen. Dann ist nur noch die Freude da. Aber das heißt ja nicht, dass wir bis dahin nur Trübsal blasen müssen. Sondern auch heute, auch jetzt und hier, kann und möchte Jesus bei uns sein, bei Ihnen, bei dir und bei mir. Er möchte uns Freude schenken. Freude schenken durch seine Liebe. Dass er sagt, egal wie es dir gerade geht, ich bin bei dir, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, wenn du krank bist. Ich liebe dich auch, wenn andere dich ablehnen. Ich liebe dich auch, wenn du den Eindruck hast, keiner versteht mich richtig. Oder es ist mir alles zu viel, Stress mit Kindern oder was auch immer. Bei mir kannst du innerlich zur Ruhe kommen. Wir haben eben in der Einleitung zur Taufe zwei Bibeltexte gehört. Und in einem von dem sagt Jesus das ausdrücklich. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Und das kann jeder von uns ganz persönlich auf sich beziehen. Übrigens ganz interessant, Jesus sagt hier nicht, ich bin bei dir, stimmt natürlich auch, aber er sagt, ich bin bei euch. Das heißt, die Gemeinschaft von Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus, können wir besonders gut erfahren, wenn wir zusammenkommen. Natürlich kann man auch alleine Erfahrung mit Jesus machen, aber eine ganz besondere Erfahrung ist es, gemeinsam seine Nähe zu erfahren. So wie auch die Jünger. Jesus spricht auch hier von ihnen als Gemeinschaft. Mir geht das selber so, dass ich manchmal geradezu körperlich spüre, dass Jesus da ist. Zum Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern oder wenn wir Loblieder zusammen singen oder auch in einer Gebetsgemeinschaft. Und das tut mir unheimlich gut. Und darum möchte ich Ihnen und euch Mut machen, sucht die Gemeinschaft mit Christen. Ihr lieben Tauffamilien, ihr Paten, sucht die Gemeinschaft mit Christen. Und ich spreche auch nochmal ganz besonders die an, die jetzt online mit dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Aber ich spreche nochmal die an, die jetzt nicht irgendwo anders sind oder gerade krank sind. Ja, es ist besser, online dabei zu sein, als gar nicht dabei zu sein. Darum haben wir das Online-Angebot ausgeweitet in der Corona-Zeit. Aber jetzt, wo wir wieder zusammenkommen können, ist es doch gut, das auch zu tun, sich wieder zu sehen, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören, gemeinsam ihn zu loben, zu singen, zu beten. Nicht, dass wir sagen, damit wir sagen können, die Kirche ist wieder voll. Nein, es ist eine besondere Erfahrung der Nähe zu Jesus. Und das tut einfach gut. Diese Freude zu erleben, diese Freude, die Jesus auch hier seinen Jüngern ankündigt. Ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr zusammenkommt und meine Gegenwart erfahrt und mir gemeinsam die Ehre gibt. Und je mehr dabei sind, desto größer ist die Freude. Und diese Freude, lesen wir hier, sie bleibt. Vers 22, eure Freude kann niemand von euch nehmen. Natürlich, es gibt so viele Dinge im Leben, über die wir uns freuen können. Und das ist alles schön, das sind Gottes Geschenke. Wir können uns freuen über andere Menschen. Wir können uns freuen über ein schönes Essen. Wir können uns freuen über einen schönen Urlaub. So viele Dinge, die der Herr uns schenkt. Aber alle diese Dinge in dieser Welt sind begrenzt. Jeder Mensch stirbt einmal. Jedes Essen ist irgendwann aufgegessen. Jeder Urlaub ist irgendwann zu Ende. Und diese Freude vergeht dann auch irgendwann. Anders bei der Freude über Jesus. Die bleibt. Und die ist nicht abhängig von dem, was ich gerade mache oder nicht mache. Die ist nicht abhängig davon, wie viel Geld ich habe, was ich mir leisten kann. Die ist nicht abhängig davon, ob ich gerade mit dem gut kann oder mit dem. Die ist nicht abhängig davon, ob ich begabt bin oder nicht. Egal. Diese Freude bleibt für immer. Und diese Freude bleibt gerade auch in schweren Zeiten, vielleicht gerade dann. Und das Schöne ist, wir können ja auch mit Jesus reden. Die Jünger in Vers 17 hier, sie fragen Jesus. Und wir können auch Jesus fragen und sagen, Herr, ich verstehe das gerade nicht. Und gerade in dieser Frage erleben, dass er mir nahe ist. Nicht immer gibt er eine Antwort, dass er mir alles erklärt, aber gerade dann, wenn ich ringe mit ihm, dann zeigt er mir, ich bin da. Und manchmal ist es sogar so, dass die Erfahrung seiner Nähe mich so überwältigt, dass alle Fragen dann gar nicht mehr so wichtig sind. So wie Jesus hier am Schluss des Textes sagt, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Und das Recht wird es so sein, wenn ich einmal bei ihm bin. Es tröstet ja, dass ich mir sagen kann, alles, was ich in meinem Leben jetzt nicht verstehe, das kann ich immer fragen, wenn ich vor ihm, bei ihm bin dann. Aber vielleicht interessiert es mich dann gar nicht mehr so sehr. Aber jetzt dürfen wir Jesus alles fragen, so wie die Jünger es hier getan haben. Und wir können erfahren, Jesus antwortet. Zum Beispiel durch Bibelworte, durch andere Christen, durch Dinge, die in meinem Leben passieren. Probiert's aus. Und da kann es passieren, dass wir Dinge, die vielleicht zuerst schwer sind, wo wir den Eindruck haben, das zieht mich so runter, das macht mich so traurig, das ist so schwer, dass im Nachhinein solche Dinge sogar positiv sind, dass Gott etwas daraus machen kann, dass Jesus einen Neuanfang schenkt. Im Nachhinein, wenn man drinsteht, sieht man es oft nicht. Ich las von einer Erfahrung, die dazu passt. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam der Autounfall des Geschäftsmannes. Ein Mann, der schon wegen Alkohol am Steuer vorbestraft war, übersah die rote Ampel und raste gegen sein Auto. Schwer verletzt wurde er geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Viele Operationen folgten. Er überlebte. Aber er hatte sein Augenlicht verloren. 7 Stunden dauerte die erste Operation. Der Chirurg sagte ihm später, dass ihr Leben ist für uns alle ein Wunder. Er selbst erzählt, ich lag noch im Krankenhaus im Koma, da spürte ich, wie 4 Worte auf mich zukamen. Ich lasse dich nicht. Immer wieder, wenn ich aus der Bewusstlosigkeit aufwachte, fühlte ich mich fast körperlich getragen von der Liebe Gottes. Wenn Sie mich früher gekannt hätten, wüssten Sie, wie stolz, hochmütig und eigenwillig ich damals war. Der Griff zur Flasche oder auch der Entschluss, meinem Leben selbst ein Ende zu machen, lag mir näher als ausgerechnet vor dem zu kapitulieren, an den ich überhaupt nicht glaubte und der für mich nicht existierte. Durch das schreckliche Unglück, das da passierte, sah ich plötzlich mein Leben ganz neu. Ich lernte als blinder Mann zu sehen. In meinem Streben nach Reichtum hatte ich Gott völlig vergessen. Für mich existierte nur meine Karriere. Doch durch das, was in jener Nacht geschah, kann ich mich heute mit neuen Augen sehen. Ich habe verstanden, dass Jesus auch meine Schuld mit an das Kreuz genommen hat und dass Gott ein Gott der Liebe ist, der mich kleidet und versorgt und immer wieder durchhilft, wenn die letzten Geldreserven aufgebraucht sind. Das, was ich heute als bewusster Christ erlebe und erfahre, ist für mich so atemberaubend, dass ich keine Sekunde zögern würde, alles Vorhergegangene noch einmal auf mich zu nehmen, auch den Unfall und die Blindheit, um das Leben zu bekommen, das ich jetzt haben darf. Das kommt Ihnen vielleicht ungeheuerlich vor, aber ich weiß endlich, wer Jesus Christus ist und was er für mich bedeutet. Soweit diese Erfahrung. Dieser Mann hat gerade durch seinen Unfall gemerkt, ich brauche Gott und ich kann von seiner Liebe leben. Und auch wenn er jetzt blind ist und blind bleibt, es geht ihm letztlich besser als vorher. Und so können auch für uns schwere Zeiten, Zeiten der Traurigkeit, im Nachhinein positive Zeiten sein. Dass wir neu entdecken, Jesus ist ja da. Und dann können sogar solche Zeiten letztlich die wertvollsten Zeiten des Lebens werden. Wenn wir also traurig sind, ist es gut, nicht nur zu jammern und zu sagen, ist alles so schlecht, sondern auf Jesus zu schauen. Und damit zu rechnen, er ist wirklich da, auch für mich. Und dann können wir erfahren, wie durch ihn aus der Traurigkeit neue Freude wachsen kann. Sogar dann, wenn Schwierigkeiten bleiben. Wer Jesus vertraut, kann mitten in der Traurigkeit Freude entdecken. Zum Schluss noch ein Gedicht von Hans-Dieter Hüsch. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin und her, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du nicht nur in den guten Zeiten da bist, sondern gerade dann, wenn es schwer ist. Und dass du mitten in der Traurigkeit neue Freude schenken kannst. Hilf uns, dass wir nicht falschen Illusionen folgen, sondern dass wir auf dich schauen und immer damit rechnen, du bist da. Amen.